Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Ramona Westhoff. Hi. Na, wer kennt den Titelsong? Ja, richtig. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Es ist wieder die Zeit gekommen, in der alle Feuilletons übers Dschungelcamp sprechen. Allerdings dieses Mal, weil eine Kandidatin für einen rassistischen Spruch aus dem Camp geflogen ist, sprechen wir in einer guten halben Stunde drüber, wie gut ist RTL mit der ganzen Situation eigentlich umgegangen. Großer Vorteil von Plattformen wie Netflix ist ja, dass man plötzlich auch ganz guten Zugriff hat auf Produktionen, die nicht englischsprachig sind oder nicht deutschsprachig. Heute startet da in Deutschland zum Beispiel die polnische Serie Öffne deine Augen. Das ist eine Mystery-Science-Fiction-Geschichte und die wird auch gehandelt als polnisches Dark oder als polnisches Stranger Things. Und ob die Serie tatsächlich hält, was sie da verspricht, ob sie tatsächlich was kann, das weiß Patrick Wilinski. Der hat die erste Staffel für uns gesehen. Hi.
Hi.
Also, wie nah kommt Öffne deine Augen tatsächlich an die anderen beiden Mystery-Serien?
Ja, sie kommt schon sehr nah ran. Also es ist eine Teenage-Mystery-Serie, basiert auch auf einem Jugendroman. Und das ist schon von Netflix ganz bewusst so in Produktion gegeben worden, um eben an die von dir erwähnten Hits wie Dark anzuschließen. Gibt einige interessante Parallelen. Die Serie selbst aber beginnt mit einer jungen Frau, die aufwacht. Sie weiß nicht, wo sie ist. Sie weiß auch nicht, was geschehen ist. Und plötzlich beginnt so eine Art Smart-Speaker-Wecker mit ihr zu sprechen.
Du erinnerst dich, dass du 17 Jahre alt bist und am 6. Februar geboren wurdest. Du erinnerst dich, dass deine Eltern tot sind. Leider weißt du nicht mehr, wie oder wann sie gestorben sind. Du bist seit 4 Tagen in der Gedächtnisklinik Zweite Chance. Es ist der 14. Mai, ein sonniger, warmer Tag. Für den Nachmittag wird leichte Bewölkung vorhergesagt. Ich wünsche einen schönen Tag.
Ja, und wir folgen danach dieser jungen Frau durch ihren Alltag in dieser seltsamen, mysteriösen Amnesieklinik. Sie lernt ein paar Freunde kennen, aber irgendwas ist immer merkwürdig. Die Leiterin dieser Klinik scheint immer mehr zu wissen, als sie sagt. Und im Keller vibriert und pulsiert so eine Art seltsame Energiequelle. Da merkt man schon, da ist das Vorbild Dark ganz deutlich zu sehen. Und schon nach 2, 3 Folgen merkt man, dass diese Mystery-Amnesieklinik irgendwas im Schilde führt. Was aber eigentlich los ist, das erfährt man natürlich erst am Ende der Staffel.
Amnesieklinik ist auch ein gutes Wort. Stranger Things und Dark sind ja vor allem visuell sehr eigenwillige Serien. Kann da Öffne deine Augen mithalten?
Würde ich jetzt nicht so sagen. Also diese Serie hatte wesentlich weniger Budget als Dark und noch viel weniger Budget als Stranger Things. Und das sieht man auch. Man hat in so einer sehr alten Villa gedreht und die wichtigsten, etwas futuristisch anmutenden Objekte sind so Bälle und Tische, die im Garten des Anwesens liegen. Also großes CGI-Gewitter gibt es hier nicht. Aber das führt dazu, dass man sich stärker auf diese Heldinnenreise konzentrieren kann. Und das Plotten der Serie, das geht recht flüssig vonstatten. Es gibt die üblichen Cliffhanger, die einen eben nicht loslassen. Man möchte dann schon wissen, um was es hier überhaupt geht. Und es zeigt auch, dass man so mit Minimalismus ganz große Effekte erzielen kann, weil diese immersive Alternativwelt wird ganz spannend. Und ich finde, die Serie erreicht dann so eine Stufe, wo man nicht weiß, was überwiegt. Krimi, Mystery oder das Science-Fiction-Element. Und das ist dann schon anders als Stranger Things oder Dark, wo es dann ganz stark ins Genre geht, noch viel stärker ins Science-Fiction und ins Mystery. Diese Serie hält auch immer noch was auf seinen Realismus.
Nachdem du ja jetzt den großen Plot-Twist am Ende wahrscheinlich schon kennst und nicht verrätst, was denkst du, trägt die Geschichte über mehr als eine Staffel?
Ich verrate natürlich nichts, aber ja, das muss man definitiv sagen. Das ist thematisch auch übrigens eine sehr interessante Serie, weil das große Thema scheint sich so ein bisschen herauszukristallisieren. Das ist die Last und die Bürde, aber auch die Neid vom Talent, das jemand hat und man selber es nicht hat. Das ist das große Metathema. Das ist übrigens etwas, was in Polen in der medialen Öffentlichkeit ein wichtiges Thema ist, weil diese ganzen Serien wie Supertalent mega erfolgreich sind und alle plötzlich meinen, sie hätten große Talente und die dann auch medial ausgeschlachtet werden. Ja, ich denke, das ist eine Serie, die durchaus noch 2, 3 Staffeln vertragen kann, um eben das Metathema noch viel stärker auszuarbeiten.
Das ist in der Serie mit einer eher jungen Protagonistin, die sich wahrscheinlich auch an ein jüngeres Publikum richtet, hängt ja auch immer viel an den DarstellerInnen. Wie gut sind die? Wie gut ziehen die mich in die Geschichte rein?
Ja, das ist das große Plus, würde ich sagen. Alle SchauspielerInnen sind gar nicht so bekannt in Polen. Die sind gar nicht die erste Klasse. Und das finde ich ganz toll, weil diese frischen Gesichter offenbaren auch sowas wie eine schöne Chemie zwischen ihnen. Ne? Das sind nämlich so Freunde, die man auch sofort haben möchte. Vor allem die Hauptdarstellerin ist phänomenal gut gespielt. Sie ist sehr präsent, sehr körperlich. Da ist viel Chemie zwischen ihr und ihren Freunden, die sie dann später trifft. Das prägt diese Serie. Es verstärkt auch das Identifikationspotenzial, nach dem du gefragt hast. Und ich finde, das Casting ist wirklich ein großes Plus dieser Serie und damit ist sie wirklich auf einem Level mit Dark oder Stranger Things.
Wie ist denn die Serie in Polen eigentlich angekommen?
Sehr erfolgreich, ja. Es gibt gar nicht so viele exklusive Netflix-Serien aus Polen, da passiert aber gerade sehr viel und es ist aber auch sehr interessant zu sehen, dass neben Thrillern eben auch so ein Genre jetzt in Angriff genommen wird und neben dem Erfolg der eigentlichen Serie, was eigentlich bedeutet, dass es eine zweite Staffel geben sollte, gab es einen riesen Bekanntheitsschub für die Schriftstellerin, auf deren Grundlage das alles basiert, Katarzyna Berenik-Miszczuk. Sie ist sehr bekannt geworden durch diese Serie jetzt, sie ist 33 Jahre alt, eigentlich ausgebildete Medizinerin und bekommt jetzt durch die Serie eine andere Aufmerksamkeit für ihre Bücher, die eher so ein Geheimtipp waren. So, sie schreibt Mystery, Science Fiction, Jugendbücher vor allem. Und jetzt ist sie auch so ein literarischer Star geworden durch die Serie.
Oh, Patryk Wilinski hat für uns die polnische Science Fiction Mystery Serie Öffne deine Augen gesehen. Gibt es seit heute in Deutschland auch bei Netflix. Vielen Dank. Was ikonische Bilder sind, das ist uns ja irgendwie allen klar, ne? Also keine heiligen Bilder, sondern zum Beispiel dieses eine Foto von Che Guevara, aus dem die Grafik für die ganzen T-Shirts entstanden ist, oder das eine Bild von Greta Thunberg mit ihrem Schulstreikplakat. Aber es gibt auch nicht ikonische Bilder. Die sind aber trotzdem manchmal relevant und haben trotzdem manchmal eine ganz eigene Bedeutung. Das sind zum Beispiel Bilder von Plattenbauten und diese ganz bestimmte Art, wie die Plattenbauten im Film immer wieder im gleichen negativen Licht dargestellt werden, assoziiert mit Armut meistens oder mit Verwahrlosung. Und Alessa Paluch, die ist Kunsthistorikerin an der Uni Greifswald und hat zu genau diesen nicht ikonischen Bildern ein Buch geschrieben und darüber, wie unsere Wahrnehmung von diesen Bildern geprägt wird. Vorsicht dabei, nicht ikonisch ist nicht das gleiche wie unikonisch. Bisschen kompliziert, hat Alessa Paluch im Gespräch aber alles sehr gut erklärt und auch noch ein paar mehr Beispiele dafür genommen. Frau Paluch, vielleicht fangen wir mal mit den Basics an. Ist jedes Bild, das kein ikonisches Bild ist, für Sie direkt ein relevantes, nicht ikonisches Bild? Oder wonach unterscheiden Sie da?
Nein, genau, das tue ich nicht. Also deshalb unbedingt dieser kleine Zusatz nicht ikonisch. Unikonisch wären alle Bilder, die keine ikonische Qualität haben. Aber für mich sind nicht ikonische Bilder eben sehr eng verwandt mit den ikonischen Bildern.
Die sind ein bisschen ikonisch.
Genau, die sind ein bisschen ikonisch. Die haben sehr ähnliche Verhaltensweisen, würde ich jetzt mal sagen, wie ikonische Bilder. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass wir uns nicht so bewusst sind, dass wir sie eigentlich genauso benutzen wie ikonische Bilder. Also ikonische Bilder benutzen wir ja so als Gemeinschaft oder als Gesellschaft, um uns zu vergewissern, um über das Gleiche zu reden, auch um etwas zu symbolisieren. Also wenn wir an historische Bilder denken, die dann so einen ganz bestimmten Moment symbolisieren, die wir alle kennen, wir wissen alle sofort, worüber wir reden. Und das ist bei nicht ikonischen Bildern ähnlich. Wir wissen auch sofort, worüber wir reden. Aber uns ist nicht ganz so bewusst, dass wir diese Bilder so benutzen, dass sie so bedeutend für uns sind.
Sie zeigen das im Buch ja konkret an drei Fallstudien. In einer davon geht es um den Plattenbau, zu den anderen beiden kommen wir gleich noch. Und der Plattenbau wird, wie Sie das schreiben, genutzt, um Armut zu zeigen oder sogar Verwahrlosung. Wie macht das dann den Plattenbau zu einem nicht ikonischen Bild?
Ja, tatsächlich haben meine Studien mit dem Plattenbau begonnen, weil mir das so ein wenig aufgefallen ist in der Popkultur, würde ich sagen, oder in der Unterhaltungsindustrie, in den Unterhaltungsmedien, dass wenn der ostdeutsche Plattenbau auftaucht, der immer in den gleichen Situationen auftaucht und immer das Gleiche erzählt. Also meistens wissen wir sofort, wenn wir einen Plattenbau in einem Tatort sehen, wissen wir sofort, okay, jetzt geht's in die Unterschicht zu den Wendeverlierern. Hier sehen wir jetzt wirklich ganz, ganz viel Armut. Und das fand ich sehr interessant, weil ich viele Menschen kenne, die im Plattenbau wohnen oder dort groß geworden sind und dass die Realität nicht wirklich widerspiegelt. Und das fand ich spannend. Und dann habe ich wirklich mich hingesetzt und Filme und Unterhaltungsmedien danach untersucht, wie, in welchen Kontexten wird der Plattenbau benutzt. Und man kann es wirklich genau so sagen. Es wird immer Armut dargestellt. Es wird nie vielleicht Mittelschicht dargestellt, die im Plattenbau wohnt, oder ein Single-Leben, was im Plattenbau spielt, sondern es ist immer, ja, wir würden sagen, so die unterste Schublade an Mensch, die da lebt. Und das spiegelt natürlich nicht wirklich wider, wenn wir bedenken, wie viele Plattenbauten es gibt in Deutschland, wie die Lebensrealität aussieht. Und dann würde ich behaupten, dass diese Bilder, wenn sie immer nur das eine zeigen und es dort keinen aufgeweiteten Erzählrahmen gibt, dass das doch sehr dolle festschreibt, wie wir den Plattenbau, ja, wie wir den sehen, wie wir den dann kontextualisieren.
Ein anderes Beispiel, das Sie haben für nicht ikonische Bilder, sind Selfies. Da hat Ihr Kollege, der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich, auch hier bei Deutschlandfunk Kultur, gesagt, dass diese Form der Selbstdarstellung einerseits schon eine sehr lange Vorgeschichte hat und dass wir andererseits damit eben auch kommunizieren können. Kommen Sie da zu einem ähnlichen Schluss?
Also ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Ich war ganz überrascht, dass Wolfgang Ulrich da so eine positive Sicht auf die Selfies hat. Denn ich glaube, dass die Art und Weise, wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dass wir mit Selfies kommunizieren können, dass das doch eine sehr verarmte Kommunikation ist. Also wenn wir uns den Normen unterwerfen, wie wir unser eigenes Gesicht darstellen, oder ich würde behaupten, wir wollen ja doch meistens gut aussehen auf einem Selfie, oder zumindest suchen wir das aus, wo wir uns am meisten gefallen. Und dann ist eben auch die Frage, was kommunizieren wir denn damit, wenn wir unser Gesicht als Ausdruck, als Kommunikationsmittel benutzen? Ich glaube, so viel können wir damit gar nicht kommunizieren. Dann brauchen wir immer noch Kontext wie Text. Und wenn es nur ein paar Worte sind, aber einfach nur das Gesicht, im besten Fall ein schönes Gesicht, kann meines Erachtens nicht genug erzählen. Und zum anderen glaube ich eben, dass das schon auch eine sehr normierte, ja, also die Selfies, von denen wir uns trauen, sie zu veröffentlichen in sozialen Netzwerken, die unterliegen doch schon ganz schön strengen Normen und Ideen davon, was zum Beispiel eben schön ist, was uns selbst gefällt, wie man das ausdrücken kann. Und wenn eine Kommunikation so normiert ist und dann auch so reduziert, glaube ich nicht, dass wir viel besprechen werden können damit. Wenn ich nur mein Gesicht zeige, was möchte ich davon? Ist ein Like, ist das schon Kommunikation? Mhm. Ich glaube eher nicht.
Und Ihr drittes Beispiel, das Sie noch aufmachen, sind pornografische Bilder, also nochmal eine andere Richtung so ein bisschen.
Ja.
Die können ja ziemlich schwer ikonisch sein eigentlich, weil die ja nicht öffentlich sind. Ne? Also Medien würden die zum Beispiel selten drucken, weil die zu explizit sind. Wie kann man sich dann über diese Bilder trotzdem verständigen?
Ja, also tatsächlich nimmt die Pornografie dann noch so ein bisschen eine Sonderstellung ein, weil sie natürlich noch tabuisiert ist und wir nicht wirklich darüber sprechen. Also auch das war etwas, ich habe gesucht nach Studien, die sich einfach nur mit dem Pornografiekonsum eines durchschnittlichen Bürgers beschäftigt. Das finden wir nicht. Das wird immer pathologisiert. Also es gibt viele Studien zu jugendlichem Pornografiekonsum oder Sexsucht und Pornografie und so weiter. Aber was wir so im Freundeskreis wissen, dass fast jeder von uns irgendwann und irgendwie schon mal Pornografie konsumiert hat, dazu gibt es keine Studien, dazu gibt es keine Zahlen. Und ich glaube eben, dass das schon etwas ist, was wir viel benutzen. Da wir aber da überhaupt nicht drüber reden, und da hätten wir das wieder, hat es eine sehr große Bedeutung in vieler Leuts Leben, auch weil wir nicht drüber sprechen, weil es schambehaftet ist. Und wenn wir nicht drüber sprechen können, was passiert dann damit? Was machen diese Bilder? Warum sprechen wir nicht darüber? Eben weil es so schambehaftet ist. Wie können wir über diese Bilder sprechen? Was machen sie mit uns? Eigentlich wäre es wichtig, darüber zu sprechen. Und nicht ikonisch ist dann eben auch wieder, wenn wir es nochmal ein bisschen drehen und nochmal so kulturwissenschaftlich darauf gucken, gibt es eben so die Idee, dass unser Blick immer voyeuristischer wird. Und das kommt natürlich dann auch aus der Pornografie. Man spricht so ein bisschen davon, dass es immer nur darum geht, alles zu zeigen. Mhm. Also der Sex, den wir sehen, ist ja nicht ein Geschlechtsverkehr zwischen zwei Menschen, sondern es geht immer darum, dem Betrachter, der Betrachterin so viel zu zeigen wie möglich. Mhm. Und das, sagen manche, hat sich mittlerweile auf unsere Kultur übertragen, auf unsere Bildkulturen. Es geht immer darum, so viel wie möglich dem Zuschauenden zu präsentieren. Da kommen die Selfies ja auch wieder dazu. Wenn du da mitmachst, musst du natürlich etwas präsentieren. Und dann kommen ganz viele verschiedene Normen dazu. Was willst du zeigen? Wie wird das arrangiert? Wie schaut das am besten aus?
Klingt jetzt alles so ein ganz kleines bisschen pessimistisch. Kommen Sie denn zu einem Schluss in Ihrem Buch? Also was machen wir jetzt mit diesen nicht ikonischen Bildern? Wie gehen wir mit denen um? Wofür brauchen wir die? Wie machen wir die vielleicht produktiver nutzbar?
Richtig, das wäre so ein bisschen der Ansatz. Also A, dass wir uns bewusst werden, dass diese Bilder, dass wir die mit Bedeutung aufladen. Also fast jeder von uns hat sehr viele Selfies auf seinem Handy, die eben dann auch nicht gepostet werden, weil sie den Normen nicht entsprechen. Wie viel Arbeit steckt da drin, ein Selfie zu machen, bis es so aussieht, dass man es wirklich sich traut, in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Also ich plädiere so ein bisschen dafür, ich möchte auf keinen Fall kulturpessimistisch sein. Da bin ich auf jeden Fall d'accord, auch mit Ulrich. Es ist total spannend, was wir machen, aber wir müssen mehr darüber reden und wir müssen uns bewusster werden, wie viel Arbeit in diesen nicht ikonischen Bildern auch steckt und dass wir sie eben mit Bedeutung aufladen.
Alessa Paluch, Bildwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin, hat mit uns über nicht ikonische Bilder gesprochen. Das ist auch der Titel von ihrem Buch, in dem sie sich mit solchen Bildern genau beschäftigt. Erschien im Transkriptverlag, knapp 300 Seiten, 45 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von Ben Ebeling.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Türkei wegen der Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel verurteilt. Der Weltkorrespondent Yücel war ein Jahr ohne Anklageschrift in einem Hochsicherheitsgefängnis westlich von Istanbul inhaftiert. Ihm wurde Terrorpropaganda vorgeworfen. Erst nach langem politischen Tauziehen zwischen Ankara und Berlin kam Yücel frei und konnte ausreisen. Gleichzeitig wurde Anklage erhoben. Klaus Hempel.
Nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg hat die Türkei mit der Inhaftierung gegen Yücels Rechte auf Freiheit und Sicherheit sowie gegen sein Recht auf freie Meinungsäußerung verstoßen. Ihm stünde deshalb Schadenersatz in Höhe von 12.300 Euro zu. Außerdem müsse die Türkei 1.000 Euro an Verfahrenskosten erstatten. Das Urteil des Gerichtshofs ist noch nicht rechtskräftig. Die Türkei kann es noch anfechten.
Auch nach dem Eingeständnis einer Falschaussage hält die katholische Reformbewegung Maria 2.0 an der Kritik am emeritierten Papst Benedikt dem 16. fest. Ihm sei nichts anderes übrig geblieben, als seine Teilnahme an der Sitzung zuzugeben, sagte die Mitinitiatorin der Bewegung Lisa Kötter den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Allerdings passiere nun, was immer passiere. Benedikt habe sofort wieder den Sündenbock gefunden, die redaktionelle Bearbeitung seiner Stellungnahme. Nun allerdings stürze das ganze Lügengebäude zusammen, so Kötter. Der emeritierte Papst hatte eingeräumt, bei seiner Stellungnahme für das Missbrauchsgutachten des Erzbistums München und Freising eine falsche Aussage gemacht zu haben. Er sprach von einem Fehler und einem Versehen bei der redaktionellen Bearbeitung. Weil sie Falschinformationen über Corona-Impfstoffe verbreitet haben soll, hat der kanadische Rockstar Neil Young der Audioplattform Spotify mit einem Boykott gedroht. Wie das Branchenblatt Variety berichtete, veröffentlichte der 76-Jährige einen offenen Brief auf seiner Homepage, der später wieder offline genommen wurde. Demnach schrieb Young, dass er seine Musik nicht mehr auf Spotify haben wolle und forderte sein Management und seine Plattenfirma auf, den schwedischen Streamingdienst umgehend darüber zu informieren. Der Ärger des Musikers richtet sich den Medienberichten zufolge gegen den Podcast des US-Comedians Joe Rogan, der für das Verharmlosen des Coronavirus und das Verbreiten von Verschwörungstheorien in der Kritik steht. Sie können Rogan oder Young haben, nicht beide, habe Young geschrieben. Rogans Podcast war laut Variety der meistgehörte Podcast im vergangenen Jahr weltweit. In Uganda ist der Schriftsteller Kagwenza Rukirabashaya gegen Kaution freigelassen worden. Als Sicherheit musste er außerdem seinen Reisepass den Behörden übergeben. Der 33-Jährige war Ende Dezember verhaftet worden, weil er sich auf Twitter abfällig über den ugandischen Präsidenten Yoweri Museveni und dessen Sohn geäußert haben soll. Laut seinem Anwalt soll der Schriftsteller in Haft gefoltert worden sein. Entsprechende Spuren hätten sich an Beinen und Füßen gefunden. Rukirabashaya wurde 2021 von der Schriftstellervereinigung PEN als International Writer of Courage geehrt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ich bin Ramona Westhof. Hallo. Hier gibt es gleich für Sie ein bisschen Nachhilfe in Filmwirtschaft. Kann ich jetzt schon versprechen, funktioniert auch sehr, sehr gut als Partywissen. Und außerdem sprechen wir über Rassismus im Dschungelcamp. Also, ganz kurze Zusammenfassung. Gestern lief eine neue Folge Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Zwei der Kandidatinnen waren zusammen in der Dschungelprüfung und die beiden verstehen sich eh schon nicht besonders gut. Während der Prüfung haben sie sich dann aber richtig gestritten und dabei ist, das ist jetzt der relevante Teil, dabei ist ein ziemlich rassistischer Spruch gefallen. RTL hat reagiert und die Kandidatin, die den Spruch gemacht hat, aus dem Camp geschmissen, zusammen mit einer offiziellen Ansage an die anderen Kandidatinnen.
Wir müssen euch mitteilen, dass solche Äußerungen wie die von Janina nicht toleriert werden können. Janina muss das Camp verlassen.
Ja. Ich finde gut, dass ihr eine Entscheidung getroffen habt.
Ich finde es auch sehr gut.
Auch toll.
Applaus also von den anderen KandidatInnen zum Rauswurf im Dschungelcamp. Die Diskussion ist damit aber natürlich noch lange nicht zu Ende. Über die Konsequenzen und die Motive, die dahinter stehen, sprechen wir darum jetzt mit Jenny Zierka. Ich habe eben nur den Schnelldurchlauf gegeben. Was genau ist denn da jetzt passiert im Dschungelcamp gestern?
Ja, auch bei dieser 15. Staffel des Formats wurden natürlich wieder sogenannte Prominente eingeladen und werden mit der Kamera verfolgt. Und es gab halt diesen Streit, der sich über eine Weile zugespitzt hat und dann eben bei einer dieser Dschungel-Challenges eskalierte zwischen einer Kandidatin namens Janina Josefian und ihrer Konkurrentin oder Mitdschungelbewohnerin Linda Nobert. Die beiden, das muss man vielleicht sagen, sind Reality-Stars, also haben schon in mehreren dieser Formate mitgemacht. Und ich möchte jetzt die Beleidigung natürlich auch nicht wiederholen, nur so viel. Es wurde auf Nobert's Hautfarbe angespielt, sie ist schwarz, also ein eindeutiger schwer rassistischer Vorfall. Das haben sich dann die anderen BewohnerInnen mehr oder weniger mit Nobert solidarisiert und RTL, wir haben es gerade gehört, hat als Konsequenz Josefian aus der Show geworfen bzw. aus dem Vertrag entlassen mit der Begründung, sie duldeten keinen Rassismus. Und Josefian hat sich entschuldigt oder versucht, sich zu entschuldigen. Sie hat vor ein paar Stunden in einem Statement auf Twitter auch nochmal darauf auf ihren eigenen Migrationshintergrund hingewiesen und sie schreibt, sie distanziere sich von Rassismus. Sie findet übrigens auch, dass RTL sie beide, also sie selbst und Linda Nobert aus der Show hätte nehmen sollen. Und das ganze Thema wird jetzt natürlich weitreichend kommentiert und es wird darüber berichtet. Mit dem Tenor, das war jetzt mein Eindruck bei der Recherche, dass es richtig war, die Frau da rauszuwerfen.
Stimmt das denn Ihrer Ansicht nach? Hat RTL da gut reagiert?
Ja, das ist schon ein großes Problem. Natürlich darf RTL keinen Rassismus dulden und natürlich ist es darum richtig, die Frau rauszuwerfen. Aber das ist dennoch nur Makulatur, weil das Konzept dieses Formats besteht ja darin, Menschen in ihren entwürdigendsten Momenten zu zeigen. Also das ist Trash-TV, das lebt davon, dass Menschen dabei beobachtet werden, wie sie ekelhafte Dinge tun und sich auf ekelhafte Weise streiten. Immer mit der Rahmung oder der Rechtfertigung. Das sind ja Erwachsene, die machen das freiwillig, die kriegen Geld dafür, was ja auch alles stimmt. Aber RTL hat diesen Streit und diese Beleidigung immer wieder gezeigt. Also quasi den klar, erstens selbst befeuert und zweitens die rassistische Bemerkung damit einerseits reproduziert und sich dabei andererseits darüber erhoben, so nach dem Motto, wir haben sie ja rausgeworfen, aber hier guckt doch nochmal, was sie gesagt hat, diese blöde Rassistin. Mhm. Das, woraus die Sendung formal besteht, dass man sich als ZuschauerInnen über die KandidatInnen erheben soll, das hat RTL als Sender quasi vorgemacht. Also ein schwer ambivalentes Verhalten, finde ich, das im Endeffekt vom Rassismus zu profitieren versucht und zwar mit Erfolg. Denn das Ziel ist ja immer Quote und jetzt sprechen alle über das Dschungelcamp, auch diejenigen, die die Sendung ansonsten ignorieren. Wir sprechen gerade auch darüber. Das ist ja das Dilemma mit solchen Themen. Ja. Einerseits muss man ja als Journalistin oder als Medium berichten und einordnen. Andererseits reproduziert man damit auch und macht Dinge durch mediale Aufmerksamkeit größer. Also ich finde, RTL hätte nach diesem Satz, den Josefian gesagt hat, einfach off-camera die Konsequenzen ziehen können, ohne das auszuschlachten. So haben sie quasi auf die verlogenste Art und Weise davon profitiert und das finde ich schon ziemlich ekelhaft.
Das Ganze geht ja ein bisschen weiter als nur über das Dschungelcamp. Ne? Das hat ja auch irgendwie Auswirkungen auf den ganzen Diskurs über Rassismus, oder?
Ja, einerseits kann man, finde ich, ganz gut exemplarisch daran sehen, wie tief Rassismus gesellschaftlich verwurzelt sitzt, wenn diese Frau mit Migrationshintergrund im Streit eben auf die Hautfarbe der anderen referiert. Das ist ja, was viele Weiße immer nicht wahrhaben oder nicht hören wollen, dass es eben doch in jeder Menge Menschen irgendwo drinsteckt. Man sieht auch an dem Fall ganz gut, wieso eine Entschuldigung bei dem Thema nicht funktioniert, denn dass ihr das in Gänsefüßchen rausgerutscht ist, bedeutet ja nur, dass es in ihr drinsteckt. Mhm. Das ist nicht eine Beleidigung wie dumme Nuss, sondern dahinter steht ein verstörendes Weltbild, von dem ich sogar glaube, dass es der Frau Josefian vielleicht noch nicht mal bewusst war. Ne? Also ich glaube ihr schon, dass sie keine Rassistin sein will, aber irgendwas steckt offensichtlich in ihr drin. Und ich fand auch viele der Social-Media-Reaktionen sehr gruselig, die dann anfingen, die Beleidigungen von der ja auch echt schwer auszuhaltenden Linda Nobert aufzulisten. So von wegen, die ist ja auch wirklich gemein gewesen. In letzter Konsequenz entschuldigt man ja damit Rassismus. Mhm. Man muss unterscheiden, Und vielleicht kann solcher Diskurs, den wir jetzt gerade hier versuchen zu greifen, auch dabei helfen. Also ich bin ja mal Optimistin. Man muss unterscheiden zwischen verbalen Verletzungen einer Person, wie sie im Eifer des Gefechts, also eines Streits, schon mal fallen, und Diskriminierung bzw. Verletzungen der Menschenwürde, wie sie bei Rassismus und Sexismus dahinterstehen. Denn damit sagt man ja nicht mehr, du bist doof, weil du kein Abitur hast, sondern man beleidigt und entwürdigt ein Gender bei Sexismus oder alle Menschen mit nicht weißer Hautfarbe, die ohnehin marginalisiert werden. Und sich diesen Unterschied klarzumachen und weiter daran zu arbeiten, dass solche Dinge nicht mehr passieren, dazu trägt diese unsägliche Geschichte hoffentlich ein bisschen bei.
Eine Dschungelcamp-Kandidatin ist für einen rassistischen Spruch gegen eine Mitkandidatin aus dem Camp geflogen. Jenny Zierker hat für uns die Diskussion und den ganzen Diskurs drumherum zusammengefasst. Vielen Dank.
Gerne.
Wirtschaft, die hat ja häufige Auswirkungen auf die Kultur. Das läuft nur oft so weit hinter den Kulissen ab, dass man das als einfache Kulturkonsumentin gar nicht immer so genau mitbekommt. Aktuelles Beispiel: Der Streamingdienst Mubi, spezialisiert auf Kunstfilme und Klassiker, hat gerade die Vertriebs- und Produktionsfirma Match Factory gekauft. Das könnte sich tatsächlich ganz konkret darauf auswirken, welche Filme am Ende bei uns in den Kinos landen und welche nicht. Das erklärt Christian Berndt.
What's your name? King Lou. They call me Cookie.
Ein Chinese und ein Weißer begegnen sich im Wilden Westen und werden erst Geschäftspartner, dann Freunde. Forrest Gump, ein Neo-Western der Independent-Regisseurin Kelly Reichardt, wurde in Sundance und auf der Berlinale 2020 gefeiert. Aber lange kam er nicht ins deutsche Kino, bis er letztes Jahr hier einen Verleih fand.
Forrest Gump war im Grunde ein Glücksfall.
Weil der Arthouse-Streamingdienst Mubi, so Barbara Suhren vom Peripher-Verleih, die Rechte für den Western gekauft.
Und jemanden eingestellt hat, der danach gesucht hat, für die einzelnen Länder den Film an Verleihe loszuwerden. Und der hat uns dann kontaktiert, weil wir halt die anderen Filme von Kelly Reichardt herausgebracht haben.
Viele Arthouse-Filme, meint Suchen, finden den Weg nicht mehr ins Kino, weil sie von Streamern gekauft werden, die viel mehr zahlen könnten als jeder Arthouse-Verleiher. Insgesamt ist es für Autorenfilme, so der Chefredakteur des Filmmagazins Blickpunkt Film, Ulrich Höcherl, schwieriger geworden, Finanzierungen zu bekommen.
Die großen Fernsehsender setzen nicht mehr wirklich auf dieses Programm, sondern lieber auf ihre TV-Movies, auf große Kinofilme und weniger auf das Autorenkino, das vor vielen Jahren eben angesagt gewesen ist.
Auch deshalb findet es Höcherl eine gute Nachricht, was kürzlich gemeldet wurde. Mubi hat die Arthouse-Weltvertriebs- und Filmproduktionsfirma Match Factory gekauft.
Fürs Arthouse generell, glaube ich, ist es eine gute Nachricht. Es ist ja so, dass die Arthouse-Filme natürlich durchaus mit Problemen kämpfen, ihr Publikum zu finden. Mubi ist ein sehr, sehr ehrgeiziger Streamer, der dieses Feld gerne besetzen möchte. Und zwar, dass er das Streaming zu Hause für Arthouse-Filme ist.
Match Factory mit Sitz in Köln hat im Arthouse-Kino einen ausgezeichneten Ruf. Auch wenn es Arthouse-Filme auf den nationalen Filmmärkten schwierig haben, gibt es, meint Höcherl, weltweit genug Publikum dafür. Streaming-Dienste wie Mubi ermöglichen es, auch in Ländern Autorenfilme zu sehen, wo sich keine Verleihe für sie finden ließen. Mubi will dabei nicht nur zur weltweit ersten Adresse für das Arthouse-Streaming werden, sondern sich auch, wie das bereits andere Streaming-Dienste tun, als Produzent einen Namen machen.
In Amerika haben sie sich einen ehemaligen leitenden Angestellten von Amazon geholt, der dort gerade den Bereich Produktion übersieht. Und deswegen denke ich mal, dass Mubi sicher nicht in der Liga von Amazon Prime oder von Netflix spielt, aber im Arthouse-Bereich vielleicht auch in den kommenden Jahren ein Player ist, der für Autorenfilme eine gewichtigere Rolle spielt als jetzt als weiterer Auswerter im VOD-Bereich.
Und mit Partnern wie Match Factory kann Mubi wichtige Autorenfilmer gewinnen. Ebenso wie Höcherl glaubt auch der Geschäftsführer des Arthouse-Filmverleihs Piffel Medien, Hans-Christian Böse, nicht, dass durch den Kauf von Match Factory künftig Filme dem Kino entzogen und von Mubi nur noch als Stream verfügbar gemacht werden.
Also ich gehe mal davon aus, dass Mubi tatsächlich Kino respektiert und ernst nimmt und auch in diese Richtung so ein bisschen expandieren will. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Ausdruck der Pandemiekrise und von veränderten Seh- und Konsumgewohnheiten, was Film angeht.
Streaming wird immer wichtiger und damit nimmt die Tendenz zu, dass sich das Publikum auf ausgewählte Filme konzentriert.
Wir haben einen größeren Druck, Zugpferde zu haben, die funktionieren, die attraktiv zu vermarkten sind mit bekannten Namen.
Aber Streamer wie Mubi sieht Böse dabei nicht als Problem fürs Kino.
Gerade vor kurzem gab es eine große Christian Petzold-Retro auf Mubi. Das kann natürlich so im Kino gar nicht mehr stattfinden. Das finde ich eine positive Erweiterung.
Retrospektiven würden, so Böse, fast nur noch auf Festivals stattfinden. Und Kinos würden schon länger auch auf Streamen als Programmergänzung setzen.
Es gibt diverse ganz interessante Kinoprojekte unter dem Stichwort Kino on Demand, die nicht Filme einfach nur on Demand rausbringen, sondern die zum Beispiel ein Begleitprogramm herausbringen für ihre Stammkundschaft.
Barbara Suchen vom Peripherverleih befürchtet dagegen, dass der Kauf von Match Factory dem Kino nicht unbedingt helfen wird, wenn man die bisherige Strategie von Mubi betrachtet.
Wir haben Filme mit Kinorechten gekauft und haben sie nicht ins Kino gebracht. Das hätte man immer schon machen können. Und sie haben es nicht gemacht. Und wenn sich das so konzentriert, und Match Factory ist eine ziemlich große Firma mit einem ziemlich guten Angebot an Arthouse-Filmen, wenn sich das dann konzentriert, ich glaube, es wird einfach schwieriger.
Bei Match Factory äußert man sich jedenfalls euphorisch darüber, jetzt Mubi zu gehören. Man habe schon vorher eng kooperiert und teile die Liebe zum Kino. Das klingt zuversichtlich, aber so rasant, wie die Entwicklungen in der Filmwelt dieser Tage verlaufen, lässt sich sowieso nicht voraussagen, ob diese Prämissen nächstes Jahr noch gültig sind.
Der Streamingdienst Mubi hat die Produktionsfirma Match Factory gekauft. Christian Berndt hat zusammengefasst, was das für den Filmmarkt bedeutet.